wir hatten ja gerade Forest auch schon dann kurz abgehandelt hier und wir bleiben auch dann direkt bei einem Thema, was sie auch betrifft, genauso wie es Everton betrifft. Da gab es eben die große Neuigkeit noch in der vergangenen Woche und zwar ist es das gute alte Financial Fair Play, was jetzt in diesem Punkt PSR hieß, also Profit and Sustainability Rules, also Profit- und Nachhaltigkeitsregeln. Everton hatte ja im November eine 10-Punkte-Strafe bekommen. Da wurden ihnen die 10 Punkte abgezogen, weil sie in den drei Jahren bis zur Saison 21-22 124,5 Millionen Pfund Verlust angemeldet hatten und die Grenze dafür eben innerhalb dieses Zeitraums bei 105 Millionen Pfund liegt, hatten also ganz klar diese Grenze überschritten und dementsprechend dann die Strafe bekommen von 10 Punkten Abzug. Dagegen haben sie Einspruch eingelegt und nun hat ein Berufungsausschuss ihnen 4 Punkte zurückgegeben, also die Strafe insgesamt auf 6 reduziert, stehen damit bei 25 Punkten. Ich denke, Sean Dyche war definitiv happy, dass es jetzt 4 Punkte weniger sind. Das ist für ihn natürlich ein Sieg und ein Remis, den sie jetzt am Verhandlungstisch quasi zurückgewonnen haben. Ja, es war einfach eine drakonische Strafe, diese 10 Punkte, die jetzt auf jeden Fall deutlich angebrachter und passend wirkt.
Und ich glaube, ein richtig wichtiges und weitgreifendes Urteil, weil das dann nun mal jetzt die Benchmark ist. Everton, der erste Verein, der so richtig in dieser Verhandlungszykliken jetzt ein Urteil bekommen hat und das von 10 auf 6 zu verändern, große Entscheidung, insbesondere wenn wir drauf schauen, was Nottingham, Chelsea, City und auch Everton selber in kommenden Verfahren noch blühen könnte. Also wir haben jetzt etwas Rechtsfestes und heißt ja, dass das britische Rechtssystem funktioniert. Also nach Einspruch jetzt die veränderte Strafe in der Tabelle auch durchaus mit Einfluss. Also hätten sie die Punkte nicht, wenn sie 18. hinter Luton, jetzt sind sie 16. Könnte hinten raus noch richtig wichtig werden in der Saison, wenn wir über die drei Absteiger reden.
Ja, stehen jetzt eben 5 Punkte vor Luton. Aber trotzdem, es könnte noch schlimmer kommen für sie, weil vielleicht werden es am Ende wieder 10 Punkte. Und deswegen machen wir das Thema auch nochmal so ein bisschen größer auf heute, weil Everton eben weitere Anklagepunkte hat wegen Verstößen gegen das PSR, gegen die Profit- und Nachhaltigkeitsregeln. Genauso eben wie Forest. Und die Anhörungen für Everton und Forest sollen laut Times-Bericht schon Anfang März stattfinden, wahrscheinlich also schon in der nächsten Woche irgendwann oder in 2 Wochen. Und genau, dann kommt es eben zur Anhörung, wo dann darüber verhandelt wird, über die Verstöße, wo es dann auch um die Rechtfertigungen geht und so weiter und so fort. Die spätmöglichste Urteilsverkündung für die Fälle ist der 8. April. Beide haben danach ein Recht auf einen Einspruch, den sie innerhalb von 7 Tagen verkünden müssen. Aber die Saison endet in diesem Jahr schon am 19. Mai. Wenn man jetzt diese Rechnung aufmachen will, heißt es, dass es ganz, ganz eng wird mit dem Ausgang der Premier League-Saison. Das heißt, wenn beide Mannschaften, sagen wir mal, Punkte abgezogen bekommen würden, dagegen dann Einspruch einlegen würden und sich alle Verfahrensschritte längstmöglich hinziehen, dann könnte es darauf hinauslaufen, dass wir nach dem sportlichen Ende der Premier League-Saison ein anderes Ende bekommen. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass Everton oder Forest am letzten Spieltag, nach dem letzten Spieltag der Saison, über dem Strich stehen oder darunter und dann nachher nochmal ein anderes Urteil kommt, was dann ihre Position verändert. Das heißt, der Abstiegskampf könnte auch noch nach der regulären Premier League-Saison ausgetragen werden. Ist schon wirklich unglaublich dieses Jahr.
Völlig absurd und ehrlicherweise kann ich mich damit nicht anfreunden. Ist aber wohl Teil der näheren Premier League-Zukunft, dass das Gericht immer wieder aktiv in die Tabellensituation eingreift, weil es diese Verstöße, die Verfahren gibt und es werden eher mehr als weniger. Die Everton-Strafe, wie gesagt, kann als Benchmark dienen, wird sich aber nochmal relativieren durch viele weitere Urteile, die anstehen. Du hast es angesprochen, Everton und Nottingham im Abstiegskampf davon noch eventuell entscheidend beeinflusst. Jetzt gab es aber auch Berichte, wonach Chelsea jetzt im kommenden Transferabschnitt ganz, ganz stark auf die Finanzen achten sollte,
ja,
weil sonst auch größere Strafen drohen. Man liest da, das ist alles inoffiziell, nicht wörtlich nehmen, aber gerüchteweise ist Chelsea auf Verkäufe rund um die 100 Millionen Euro Marke angewiesen, um die Financial Fair Play und Co-Regeln irgendwie noch einzuhalten. Ich kann es mir ehrlich gesagt trotzdem nicht erklären bei all diesen Summen und Verträgen. Vielleicht haben die langen Vertragslaufzeiten da noch ein bisschen was rausgeholt. Aber das sind die Gerüchte. 100 Millionen müssen im nächsten Transfersommer eingenommen werden.
Genau, so lauten die Berichte. Wir alle haben die Diskussion noch im Kopf um Todd Boehlys Handeln auf dem Transfermarkt. Die unglaublichen Summen, die da bewegt wurden in den letzten Jahren seit seinem Ankommen an der Stamford Bridge. Er hat dann eben dieses Loophole gefunden, dass eben die Vertragslänge ausreizbar ist und dementsprechend auch die Buchhaltung verändert werden kann, dass die Verluste über längere Zeiträume abgeschrieben werden können. Da wurde jetzt auch der Riegel vorgeschoben. Maximale Vertragslänge ist jetzt mittlerweile 5 Jahre. Aber trotzdem, was da ausgegeben wurde, ist einfach wahnsinnig wenig. Und sie haben natürlich auch einfach deutlich zu wenig eingenommen die letzten Jahre. Das müssten sie wahrscheinlich ändern. Und die Berichte besagen eben, dass sie im nächsten Sommer mindestens 100 Millionen Pfund generieren müssen. Die Verkaufskandidaten, die immer wieder genannt werden, sind natürlich Conor Gallagher zum Beispiel, an dem ja die Spurs sehr interessiert sein sollen. Wir alle kennen Daniel Levys Gebaren in Verhandlungen. Der rennt wirklich noch jedem einzelnen Cent hinterher. Deswegen dürften sie da, glaube ich, nicht alleine auf die Schiene des Financial Fair Plays kommen durch diesen Verkauf. Armando Broja gilt ja auch immer als Kandidat, ist ja gerade ausgeliehen an Fulham. Aber wenn man dann die Liste weitergeht, so viele Kandidaten haben sie eben nicht, die sie jetzt für großes Geld verkaufen können. Und trotzdem, es muss ja am Ende wirklich immer dieser reine Profit sein, weswegen ja meistens die Eigengewächse immer am meisten zählen bei den Verkäufen. Und Gallagher und Broja zählen dort eben als reiner Profit. Anders als dann zum Beispiel es ein Kanté war oder auch ein Mondi, die ja unter mysteriösen Umständen nach Saudi-Arabien abhanden gekommen sind. Deswegen, Chelsea hat auf jeden Fall auch da ein großes Thema. Und ich denke, dessen werden sie sich auch sehr bewusst sein. Und ich glaube, dass jetzt auch diese Politik der englischen Institutionen auf dem Transfermarkt einiges bewegt hat. Ich glaube, diese ausufernden Exzesse werden wir nicht mehr haben die nächsten Jahre.
Ist vielleicht die positive Seite von dieser ganzen Entwicklung, dass unser Podcast jetzt nicht nur sportliche, sondern auch juristisch und finanzielle Ebenen bekommt und vielleicht sogar politische, weil du sagst es richtig, diese Urteile könnten richtig Einfluss haben auf klassische Transferabläufe, wo England nun mal den Markt, ich würde sagen, die letzten 4, 5, 6 Jahre entscheidend beeinflusst hat mit ihren Ablösesummen, mit dem, was sie geboten haben, auch was das Gehalt betrifft. Das ganze Saudi-Arabien-Thema war eigentlich ein Segen, weil Leute wie die Spieler von Chelsea eben für Geld abgegeben werden konnten. Es gibt Clubs dort, die noch mehr Geld zahlen, aber die Premier League scheint das so ein bisschen einzuholen. Die ersten Urteile stehen an und ich bin brutal gespannt und habe auch ehrlich gesagt Lust, dass wir uns da ein bisschen reinfuchsen und euch versuchen, das Juristische dann nahezulegen, wenn es soweit ist. Bis dahin fokussieren wir uns aber aufs Sportliche.
Es ist einfach ein spannendes Thema und deswegen macht es uns beiden noch, glaube ich, relativ viel Spaß, uns da auch immer wieder so ein bisschen reinzugraben. Aber natürlich, wir bleiben auch ein Sportpodcast. Trotzdem, wenn diese Themen dann eben das Sportliche beeinflussen durch Punktabzüge, dann sind sie natürlich auch ein ganz klares Thema für uns und deswegen auch heute Teil unserer Sendung, an dessen Ende wir jetzt fast angekommen sind. Aber natürlich gibt es immer noch den letzten Part, die Ergebnisse und dann gleich den Spieler des Spieltags. Und wir starten bei den Ergebnissen mit Newcastle gegen die Wolves. Da gab es eine ganz eindeutige Geschichte, 3 zu 0 für Eddie Howes Jungs, die ja zuletzt auch in der Kritik standen. Aber jetzt die Wolves hier mit 3-0 aus dem St. James's Park schießen. Die Spurs tun Ähnliches mit Crystal Palace und Oliver Glasner. Auch wenn es da lange Zeit relativ eng aussah, am Ende gewinnen sie noch. Und es gab auch einen deutschen Torschützen, von dem man das gar nicht so gewöhnt ist.
Ja, gemeine Einleitung, aber ich glaube, jeder weiß, wer gemeint ist. Timo Werner hat getroffen, das auch ziemlich wichtig, weil es eben das zwischenzeitliche 1:1 war, musste allerdings auch nur einschieben. Super Vorlage war es vom eingewechselten Brent Johnson. Warum das Ganze wieder einen kleinen Beigeschmack hat, ist, weil Werner im ersten Durchgang, als es noch 0-0 stand, einmal frei auf den Spurs-Keeper Johnston zugelaufen ist, umkurvt ihn auch, aber er kommt wieder rechtzeitig zurück, der Torwart, und kann blocken. Also da sah er nicht gut aus, eine 100-prozentige, die er machen muss. Am Ende aber egal, weil sie eben 3:1 gewinnen.
Forest unterliegt Liverpool mit 0:1, wir haben es gehört. Brentford und angesprochenes Chelsea trennen sich 2:2. West Ham schlägt Everton auswärts mit 3:1. Ein interessantes Spiel, weil Everton eigentlich gut drin war und auch geführt hat durch den Treffer von Beto. Hat vorher auch einen Elfer versemmelt. Aber nachher sind eben noch Zuma, Suchek und Alvarez erfolgreich für die Hammers. Und wir hatten ja auch letztens schon bei uns in der Sendung David Moyes Raus-Plakate bei den Hammers. Sie stehen auf Platz 7. Ich denke, es gab selten eine absurdere Trainerdiskussion, weil wo erwarten die Fans, dass sie stehen sollen? Deswegen Moyes macht dann nach wie vor einen guten Job und gehört weiter an die Seitenlinie der Hammers. Fulham schlägt Brighton mit 3:0. Überraschend deutliches Ergebnis, aber Fulham ist ja so ein bisschen mein Geheimtipp für die letzte Phase der Saison, weil sie einfach mittlerweile eine echt gute Mannschaft zusammen haben und Rodrigo Muniz und Adama Traoré wieder mal sehr gut waren. Traust du Fulham Ähnliches zu wie ich?
Schon. Also hatten hier auch nur 30% Ballbesitz, aber das, was sie mit Ball machen, hat Hand und Fuß, machen hier nicht umsonst 3 Tore, stehen hinten relativ gut. Und das ist eine eingespielte Mannschaft, haben verhältnismäßig wenig Verletzungspech. Wir haben über die Einwechselqualitäten gesprochen. Gehe ich mit Fulham für mich ein Team, was im Moment eine super Phase hat und die sicherlich auch fortsetzen wird.
Dann gab es ein Spiel, was mich um 5 Jahre hat altern lassen. Ich habe einiges in diesem Spiel gelassen auch. Aston Villa musste auswärts bei Luton ran. Ja, in Luton ist es immer sehr eklig mittlerweile zu spielen. Machen das echt hart für die Gegner. Aston Villa mit einer überragenden ersten Halbzeit führen da 2:0. Trotzdem kommt Luton in der zweiten Halbzeit wieder ran auf 2:2. Und dann ist es in der 89. Minute Lucas Digne mit einem Kopfball. Habe ich noch nie gesehen von ihm. Der Außenverteidiger ist da aufgerückt nach Diaby-Flanke und macht das so wichtige 3:2 für Aston Villa. Und damit köpft er sie zum Sieg, stehen nach wie vor auf Platz 4. 5 Punkte Vorsprung vor den Spurs, 11 vor United. Mittlerweile muss es Platz 4 werden oder zumindest Platz 5, da stimmst du mit zu. Hoffentlich.
Ja, natürlich. So wie sie spielen mit der Saison, die Watkins und Douglas Lewis spielen, die zwei schillerndsten Figuren, musst du es jetzt über die Ziellinie bringen. Wir haben gesprochen, 11 Punkte Vorsprung auf United, mindestens Platz 5 und dann aus Willens Sicht hoffentlich auch die Champions League Quali muss das Ziel sein.
Bournemouth schlägt Burnley mit 2:0. Burnley reißt damit die magische Marke von 20 Saisonniederlagen als erste Mannschaft. Glückwunsch an Vincent Kompany, der sich gar nicht anpasst an die Premier League und anscheinend gerne wieder runtergehen möchte in die zweite Liga. Und Man City schlägt United mit 3:1 im wilden Manchester Derby. Wir haben es hier über eine halbe Stunde lang diskutiert, aber das war es wert, glaube ich. Am Montagabend dann noch Sheffield gegen Arsenal. Soweit der 27. Spieltag. Und zu guter Letzt bitte einmal dein Spieler des Spieltags.
Ich versuche mal, dir nicht ins Gehege zu kommen und gehe deswegen einen eher ungewöhnlichen Weg und entscheide mich für einen Stürmer von Brentford. Ah, okay, spannend. Und der ist nicht Ivan Toney, sondern ich möchte über seinen Sturmpartner sprechen, über Wissa, der gegen Chelsea eine richtig gute Partie gemacht hat, mir sowieso gut gefällt, ist aber komplett unterm Radar, weil eben Ivan Toney mit Sperre, Leistungen, Toren und Co. einfach die Medien bestimmt, wenn man über die Brentford-Offensive spricht. Ich finde aber, wenn er spielt, macht er es richtig gut. Niel Mopay auch nur auf der Bank, kam am Ende eben für Wissa rein. Aber die Bewegung, der Abschluss, wie er sich in den Räumen bewegt, dieses Tor, sensationell gut. Mischung aus Seitfall- und Rückfallzieher. Für mich mein Spieler des Spieltags auch, wenn etwas unkonventionell.
Nee, ich mag Wissa sehr gerne. Also ich halte ihn wirklich für einen extrem guten Spieler. Hat Toney ja auch gut vertreten in seiner Absenz. Und Wissa echt ein Top-Spieler, der, glaube ich, auch noch in der Premier League einiges reißen kann und natürlich ein Wahnsinns-Tor gemacht hat hier. Mein Spieler des Spieltags heißt nicht Phil Foden, auch wenn wir ihn hier nicht ganz vergessen wollen bei dieser Ehrung, sondern Ollie Watkins. Ich musste einfach nochmal seinen Doppelpack nutzen, um seinen Namen hier etwas reinzuwerfen. Ollie Watkins steht mittlerweile auf Platz 2 der Torjägerliste mit 16 geschossenen Toren. Nur Haaland hat mehr mit 18. Und Watkins ist auch auf Platz 1 geteilt mit Trippier und Groß, was die Vorlagen angeht, nämlich 10. Das bringt ihn somit auf eine unfassbare Zahl an Torbeteiligungen. Es sind nämlich 12 Vorlagen, habe ich mich gerade verlesen, also 16 und 12, das macht 28 Torbeteiligungen in 27 Premier League-Spielen. Unfassbare Saison, die beste seiner Karriere, und er ist so ein wichtiger Faktor für Unai Emery und Aston Villa.
Funktioniert im Moment wirklich alles mit 28 Jahren auch in dem perfekten Alter. Und deswegen jetzt die Frage, glaubst du, er macht Harry Kane im kommenden großen Turnier in Deutschland wirklich Konkurrenz auf der Nummer 9, auch für die Nationalmannschaft?
Also er muss mit. Wenn Watkins nicht zu EM fährt, dann kann Southgate gleich seinen Hut nehmen. Aber das muss er wahrscheinlich nie, so wie ich die FA kenne. Aber wenn Watkins da auf diesen Zug nicht mit darf, dann weiß ich nicht, was los ist mit Southgate. Unfassbar. Also 28 Torbeteiligungen in der Premier League. Das sind meistens Zahlen, die man von Stürmern dann irgendwie so aus der Championship eher kennt. Aber Watkins macht es in der Premier League unfassbar. Ich kann es nur noch wiederholen. Bärenstark, und ich denke mal, für dich ist er auch dabei bei den Three Lions, oder?
Ja, natürlich. Siehst du ihn denn vor Kane? Glaubst du, er bekommt Startelf-Chancen?
Ah, du willst mich da so ein bisschen dahin treiben. Ich merke das schon. Natürlich ist er nicht besser als Kane. Das ist klar, also Kane ist nun mal ein Weltklasse-Spieler, meistens, jetzt gerade nicht, aber meistens. Und Watkins hat eben ganz andere Stärken, ist schnell, ist wendiger, baut sich immer wieder mal auch auf dem Flügel ein. Deswegen würde ich sagen, wenn du mal gegen eine Mannschaft spielst, die so ein bisschen mehr Räume dir lässt zum Beispiel, dann ist Watkins dein Mann. Und ich würde es ein bisschen abhängig machen davon, aber natürlich sehe ich ihn noch nicht vor Kane.
Ja, fair. Ich glaube, Kane ist auch mittlerweile so viel Statussymbol in England und einfach gesetzt, egal von der Form. Aber vielleicht sehen wir die Doppelspitze, das fände ich richtig spannend. Also Watkins um den Kane herum, dann zwei schnelle, gute Flügelspieler, das wäre so mein Traumszenario.
Ja, wir werden uns auf jeden Fall das Ganze mal aus der Nähe anschauen, und wir bedanken uns sehr für euer Zuhören am heutigen Tag. Hat mir wieder mal sehr großen Spaß gemacht, spannender Austausch immer wieder. Wir hatten auch so eine andere Komponente mal wieder drin mit dem ganzen Financial Fair Play Gedöns. Und nächste Woche geht es dann sportlich wieder weiter mit United, Everton oder eben auch Liverpool gegen Man City. Schaltet wieder ein, bleibt uns gewogen und bis nächste Woche.
Bis dann, ciao, ciao.